Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit der Spitzenköchin Lea Linster. Einen schönen guten Morgen erstmal, beziehungsweise Moin, muss ich sagen.
Ja, Moin, wie sind?
Sie sind nämlich Luxemburgerin, ja. Wobei man Sie heute, glaube ich, für eine waschechte Amerikanerin halten würde. Können Sie sich kurz beschreiben, bitte?
Ja, also ich habe heute mein schönes Flanell-Cowboy-Hemd an und meinen geliebten Hut, der mich so schön durch den Winter gebracht hat. Ich habe nicht mal den Schnupfen gehabt, sogar nicht. Ich war in New York. Sogar bei minus 12, minus 15, alles durchgestanden.
Und sieht spitzenmäßig aus.
Danke.
Sie waren vergangene Nacht hier zur Nacht der Sterne. Ja. Ein Spitzentreffen. Auch mehr als 150 Spitzenköche waren da.
Wurden ausgezeichnet.
Ausgezeichnet. Mhm. Ist nämlich das Ranking, das Hornstein-Ranking. Ja. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären, weil es gibt ja viele Restaurantführer, die man kennt, aber Hornstein-Ranking kennen, glaube ich, die wenigsten.
Ja, aber ich finde das ja toll hier in Deutschland, dass die das so organisieren und 150 Köche da zu Ehren kommen lassen. Und so ein Ranking ist ja immer witzig, ob du, wie bei einer Hitparade, gell? Ob du ein bisschen rauf oder runter gehst. Aber das braucht man auch nicht so ernst zu nehmen. Das Allerschönste war aber daran, dieses Fest, dass so viele Köche da vereint sind und die sich dann auch sehen, weil wir haben ja immer mehr Arbeit. Und ich kann mich sehr gut erinnern, früher hat Paul Bocuse solche Feten geschmettert. Da waren wir alle zusammen.
Ja, Sie haben bei ihm auch gelernt.
Ja, und dann war das gestern so toll. Ich habe Hans Haas gesehen, den ich sehr liebe. Den kenne ich auch vom Bocuse. Seit 30 Jahren kenne ich den gut. Hat sich auch sehr gefreut.
Gab es denn bei den Auszeichnungen Überraschungen? Denn da wurden die Restaurantführer ausgewertet von Guide Michelin über Schlemmer Atlas. Also 7 Restaurantführer. Und wer sind die besten Restaurants?
Ja. Also die vorne dabei sind, sind natürlich all die, die 3 Sterne haben und so. Und es war nicht so jetzt so überraschend und trotzdem, was komisch war und ein bisschen schwierig, habe ich gefunden, dass der erste Platz von 2 besetzt war. Und das ist schon eher selten. Gell?
Das war punktgleich, glaube ich, dann.
Ja,
ne?
Die
Traube Tonbach konnte den Platz
Aqua
vorne verteidigen und das Aqua, ein Spitzenrestaurant aus Wolfsburg,
genau. Ja, es ist fast wie hier.
Ja, als Luxemburgerin fühlen sich da diskriminiert, denn es wurden Restaurants aus der Schweiz, Österreich, Südtirol ausgezeichnet. In der Pressemitteilung habe ich Luxemburg nicht gefunden.
Ja, ist auch so klein und ich war ja da und als Zuschauerin, das war sehr schön. Also ich war ja gestern Mittag auf der Ausstellung,
auf der Intergastra.
Und dann haben die gesagt, ach komm, geh doch heute Abend mit. Und dann bin ich mitgegangen. War sehr schön. Hat mich sehr gefreut.
Sie halten seit mehr als 30 Jahren Ihren Stern im Luxemburger Restaurant in Frisange. Wie schwierig ist das, über so einen langen Zeitraum diesen Stern auch zu halten?
Ja, also ich glaube, die große Chance war, dass ich einen nur hatte. Ein Stern ist so, weil du gut kochst und so. Und weil ich glaube, ein Stern kriegt man so für Talent und für die Küche vor allem und für die schöne Arbeit und dann 2, dann wird das schon höher und so. Und da erst, ich hatte mich ja gewöhnt, also 32 Jahre halte ich jetzt diesen einen Stern und habe mich so dran gewöhnt.
Sie haben Ihren Stern seit 32 Jahren und auf der anderen Seite hohe Abbrecherquoten bei den Köchen. Schlechte Bezahlung, wie passt das zusammen?
Ja, da frage ich mich auch. Ich habe mich gestern, waren wir ja in so einer Runde, da war so eine schöne junge Frau dabei, die Julia, die ist auch, hat das Hotel, den Hotelbetrieb übernommen. Da habe ich gedacht, wir haben dir die falsche Frage gestellt. Wir hätten sie fragen sollen, was denken Sie, was die jungen Leute anregen könnte, in dieser Branche zu arbeiten, die ja fantastisch ist. Das Schöne an der Gastronomie ist, du kannst damit leben. Das heißt, ich habe das ja auch so gemacht. Ich habe keinen Unterschied gemacht zwischen professionell und privat. Ja, und irgendwann muss man sich dann nachher anstrengen, das privat ein bisschen nachzuholen. Aber
haben Sie denn gestern eine Antwort gefunden auf die Frage?
Ja, nicht wirklich. Ich hätte gerne, dass wir haben ja auch von der Abbrecherquote da geredet, dass die jungen Leute anfangen, dann denken sie, hier wirst du schnell berühmt. Aber man wird zwar über Nacht berühmt, aber keiner redet von den 20 Jahren vorher, wo du hart gearbeitet hast dafür. Und die müssen daran denken. Ich glaube, wir müssen die anders aufklären und ihnen auch sagen, was man da zu erwarten hat. Es ist, aber jeder tut dich von allem träumen. Du möchtest eine schöne Arbeit, du möchtest berühmt werden und ganz viel Geld und so weiter. Aber das ist in der Gastronomie, kriegst du das nicht so in einem Package direkt.
Ja, Sie haben die Erfahrung seit vielen, vielen Jahren. Wenn Sie das jetzt auf den Tisch legen, wie hart ist es wirklich, gerade für die Neuanfänger?
Ich habe mal für die Neuanfänger ich denke, ich bleibe ich bei dieser alten Meinung, die ich da hatte. Ich habe mal in Boston, war ich eingeladen so zu einer so eine Schule, also bei Boston, das war Johnson Wales, und dann haben die den Kindern, das war so, die Studenten da so beraten auch, und dann habe ich gesagt, was ist das da? Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, haltet euch an das, was ihr wirklich liebt, wie zum Beispiel dein Lieblingsgericht. Egal, was es ist, und wenn es ein Hamburger ist oder ein Lammkotelett, ich habe damals ja so gerne Lammkoteletts gehabt, halte dich da dran. Denn nur dann verträgst du, dass es rauf und runter geht. Also auch das Schwierige kann man, ist wie bei einer Liebe. Auch wenn es schwierig wird, ist es interessant und du arbeitest dran, um es wieder dahin zu kriegen, wo es fantastisch ist. Aber nur wenn man es wirklich liebt, wird man es nie müde. Und das ist sehr wichtig, dass nicht müde werden.
Also da höre ich ganz viel Leidenschaft auch raus. Und
ja.
Eben auch Leidensbereitschaft. Die dann
Leidensbereitschaft auch ist sehr wichtig. Und gerade wenn man für etwas gelitten hat und dann kommt was raus dabei, das macht einen so froh. Nur das Durchhalten muss man ein bisschen haben, gell? Das kommt ja nicht von alleine. Alles, was so einen so froh macht, braucht auch ein bisschen Investment. Also man muss sich schon engagieren dafür.
Über so lange Zeit diesen Stern auch zu halten, ist sicherlich auch eine große Herausforderung. Haben Sie je überlegt, jetzt reicht's mir, jetzt gebe ich ihn ab?
Ja, also ganz lustig ist, alle Gedanken kommen so gleichzeitig. Ich habe, als ich dann einen Stern, den habe ich ja relativ schnell bekommen. 5 Jahre, nachdem ich mich entschieden hatte, das Restaurant zu übernehmen, hatte schon einen Stern. 2 Jahre später den großen Preis, bis heute.
Der Oscar, der Schiller, der Bocuse d'Or, das ist wirklich der härteste Kochwettbewerb der Welt, kann man sagen.
Ja, und wenn man den Titel hat, der ist schon sehr begehrt. Und dann habe ich gedacht, so jetzt so einen schönen zweiten Stern, damit das so auf beiden Ebenen weitergeht. Und dann habe ich den nie bekommen, da war ich immer wütend. Ja, aber das Lustige ist ja, diese Gefühlsmischung. Zuerst wünschst du dir den, dann hoffst du, dass du ihn kriegst. Dann kriegst du nicht, zum Schluss bist du froh, dass das du den du hast, noch behalten. Und so habe ich das jetzt seit 32 Jahren und freue mich jedes Mal. Auch diesmal habe ich mich sehr darüber gefreut, dass er noch immer da ist. Und das macht schon Spaß. Auf der anderen Seite ist es ja auch Pflicht und Verantwortung und Stress ein bisschen.
So vieles, was dazugehört. Und Sie haben einen ganz besonderen Weg genommen in die Gastronomie. Sie haben erst mal Jura studiert, bevor Sie dann Spitzenköchin wurden.
Ja.
Wie ist dieser Wunsch nach Jura aufgekommen?
Jura war damals normal, weil in Luxemburg sind, das waren Mitte der 70er Jahre, da sind all die Banken in Luxemburg aufgegangen. Und wenn man dann so studiert hat, aber nicht so richtig sich entscheiden konnte, was, dann hat man Jura studiert, dann konnte man nachher noch wählen, ob man dann in die Juristerei geht oder Bankgeschäft oder so. Und deswegen, das war so ein bisschen neutral.
Und dann kam der Tod Ihres Vaters und Sie haben gesagt, ich führe jetzt dessen Gastronomie weiter.
Ja.
Was für ein Entschluss war das? War der auch mit Druck verbunden, weil es weitergehen musste?
Nein. Also ich habe das war, glaube ich, also es war die heimliche Entscheidung, die ich schon längst in mir hatte. Denn dieser Beruf war, glaube ich, Berufung. Also ich hatte auf der Uni habe ich nur gekocht für die anderen. Ja, und es ist gut gegangen. Also sowohl für Studenten, für Professoren, für alle.
Ja,
und dann, ja, das war sehr schön. Und da gab es zufällig in Frankreich eine Frau, die ein Restaurant führte, also hatte, und die war bekannt als Köchin, also mit ihrem Namen, das Restaurant. Und dann habe ich gedacht, aha, da gibt es eine Möglichkeit. Dann bin ich so gerne zu dir essen gegangen. Ja, und dann war ich ruckzuck. 4 Monate, nachdem ich mein Jura-Studium unterbrochen hatte, hatte ich schon Prüfung bestanden.
Ja, Ihr Kochdiplom haben Sie dann ganz schnell gemacht. Mhm. Und Sie haben auch bei Paul Bocuse gelernt und wo Sie später auch diese renommierte Auszeichnung gewonnen haben. Haben Sie einen Tipp von ihm übernommen, den Sie bis heute befolgen?
Ja, also ich habe von Paul Bocuse sehr viel gelernt. Gerade nachdem ich, also schon vorher, weil er diese Kraft, die da in ihm steckte, das hat mir sehr imponiert. Und es kommt auch gar nicht drauf an, wie du im Ranking liegst oder so. Es kommt darauf an, wie viel du daraus machst aus deinem Beruf. Denn ich mache den ja nicht, um da an die Spitze zu kommen, sondern ich komme an die Spitze, weil ich ihn so mache, wie ich ihn fühle und das ist, oder wie ich ihn spüre. Und das ist der große Unterschied. Er hat das immer gemacht, wie er wollte. Das habe ich wirklich von ihm gelernt. Und auch dieses daran glauben. Also vor allem, wenn andere nicht dran glauben selber, aber mal gut dran glauben, das hilft.
Im Januar ist er verstorben. Ich nehme an, Sie waren auch auf seiner Beerdigung.
Ja, ja, absolut. Ich war zwar in Tokio, aber bin dann zurückgekommen, um dabei zu sein, weil er spielt eine sehr große und auch noch in Zukunft spielt noch immer eine sehr große Rolle in meinem Leben. Also sowohl professionell wie auch anders, weil eben in diesem Beruf macht man nicht so den Unterschied zwischen Privat und Arbeit.
Das ist eine große Familie dann letztendlich, aber auch eine große Konkurrenz. Sie haben dann diesen Preis bisher als weltweit einzige Frau erkocht, den Bocuse d'Or. Das ist etwas, worauf Sie sehr stolz sein können. Andersrum sagt es natürlich auch viel über die Frauen in der Szene aus. Ändert sich das?
Ja, ich hoffe mal. Also die haben jetzt angekündigt, dass in Frankreich jetzt eine 21-Jährige mal sofort, einen Stern bekommen hat und so von Guide Michelin, womit die dann mal zeigen wollen. Wir haben auch ein Guide Michelin gemacht für Benelux, also für Holland, also vor allem Belgien und Luxemburg, mit nur Frauen drin, so eine Ausgabe. Das war ganz lustig, also es waren alle Frauen, die einen Stern hatten, oder zwei, ich glaube, und das war toll gemacht, da hat man auch gesehen, dass diese Frauen sich ein bisschen anders präsentieren, was ja klar ist, aber dass das auch seinen Wert hat. Und das finde ich sehr schön. Es muss nicht immer nach dem gleichen Muster sein.
Ja, Sie sind vermutlich eine Vorreiterin. Da kommen wahrscheinlich auch andere Kolleginnen zu Ihnen und wollen Ratschläge. Was ist so ein Ratschlag, den Sie den jungen Kolleginnen mitgeben?
Ja, wo ich sehr aufpassen muss, das ist, dass in meiner Generation musste man sich noch, hat man sich noch orientiert, also an dieser männlichen Welt, wenn man will, und dann versucht, sich da zu platzieren. Aber jetzt geht es jetzt darum, dass diese Frauen sich vor allem von ihrer weiblichen Seite zeigen. Und so, wenn ich ihnen einen Ratschlag gebe, kann es nur sein, dass sie an sich selber, also dass sie das tun, woran sie glauben und was sie verspüren. Das ist sehr, sehr wichtig, denn sonst passen die sich wieder an und das wäre schade.
Gibt es so etwas wie Ihr Geheimnis?
Ja, ich sag manchmal, wenn ich mich selber so frage, denn also es wundert ja einen ein bisschen und am meisten mich selber, wie ich das dann eigentlich so schaffen konnte über all die Jahre. Aber ich glaube, das nicht aufgeben, das muss irgendwo zu meinem Charakter gehören. Denn dass so eine Flaute kommt oder dass man denkt, um Gottes Willen, was hast du dir hier ausgesucht? Und dann geschieht irgendetwas und man ist wieder so voll dabei. Und das habe ich sehr geliebt, dieses Rauf und Runter. Strengt einen zwar an, nimmt einen auch ein bisschen mit, aber das ist es aber auch. Ich habe das nie bereut, gell? Nie.
Jetzt sind nur 9 von den 300 Spitzenköchen Frauen. Das ist doch eine komische Entwicklung, oder?
Ja, aber immerhin sind es 9. Das gibt Hoffnung.
Die Hoffnung stirbt zuletzt,
ja.
Oder?
Ja, und ich hoffe auch. Also ich glaube, diese Gastronomie, da muss viel geschehen jetzt in Zukunft. Die muss vor allem schöner gemacht werden, auch für die, die darin arbeiten. Also das Gastronomie und Hotellerie, habe ich gestern auf der Messe gesagt, auf dem Podium, machen 50% der Lebensfreude aus. Also womit man die Leute erfreuen kann und mit einem guten Essen, mit schönem Schlafen und so Ferien und an einem schönen Ort zu sein, das mal auszuwechseln. Wenn man das aus dem Programm rausnehmen würde, dann würden ja 50% der Freude fehlen. Also das wäre ja schrecklich. Aber es geht jetzt darum, wenn wir das so schön erhalten wollen, geht es auch darum, dass die Leute, die darin arbeiten, auch diese Freude empfinden können, dass sie die geben. Also meine größte Freude ist es, wenn jemand sich von mir froh machen lässt.
Ja, auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Machtverhältnisse, also gerade die MeToo-Debatte. Hängt es damit auch zusammen, weil es so ein rauer Umgangston ist in der Küche? Davon hört man immer wieder.
Ja, aber so bei mir war so dieser raue Ton, das habe ich so primitive gefunden. Ist ja auch wirklich ein bisschen primitiv. Gell?
Aber dann, er ist da.
Ja, aber weniger, viel weniger. Und dann habe ich ja, wenn alle rau werden, dann werde ich jetzt mal ganz sanft mal gucken, was geschieht. Und da gab es sofort einen Amerikaner, der hat mal gesagt, don't take my sweetness for weakness. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich finde dieses, dass wenn alle froh zusammen sind, macht das einen schöneren Arbeitsplatz. Und ich persönlich bin sehr, sehr empfindlich auf Ton. Also wenn man mir sowas sagt, so unfroh, Oh Mann, das nämlich überschätze ich dann auch sofort. Also deswegen schon allein möchte ich die Stimmung so halten, dass es Freude macht und dass es einen anmacht. Also das auch, das glaube ich auch, müssen wir mit den jungen Leuten machen. Wir müssen sie für echtes loben, nicht so Lob geben, weil wir schon mal froh sind und hoffen, ah, da kommen ein paar, die auch wollen. Nein, nein, nein. Man muss ihnen echtes Lob geben für etwas, was sie gemacht haben. Das macht sie an.
Man gewinnt den Eindruck, dass dennoch gerade in der Spitzengastronomie Trends ganz entscheidend sind. Vor Jahren war dieser große Trend Molekularessen und da denkt man immer.
Ich bin froh, da habe ich mich, mich hat mal ein Spitzenkoch, also ein Sternekoch aus Spanien angemacht und hat gesagt, ja Lea, das ist aber nicht so gescheit, dass du so dagegen bist. Und so, ich bin ja nicht so dagegen, mein Hirn kann das alles wohl verstehen, aber wie willst du es meinem Gaumen erklären?
Das war wahrscheinlich der Adrien Fieri.
Nein, der war es nicht. Nee, es war der Achsack. Und das war toll. Nee, Adrien hat sowas nie gesagt, nein.
Aber diese Trends, ist das etwas, was die Spitzengastronomie einfach braucht, weil es auch immer wieder Hypes sind?
Ja, es muss ja vorangehen. Aber ich sage, Trends kommen und gehen, das Gute bleibt. Das ist eigentlich das, was wir so sagen. Und auch Molekularküche hat bestimmt auch was gelassen, was gut ist. Und wenn es nur die Art und Weise ist, über Essen nachzudenken, dann muss das nicht gut finden. Also ich bin sehr gegen dieses Azot-Geschichte da, weil ich das gar nicht vertrage und ich finde es abartig. Aber aber es ist eine Art und Weise, über Kochen und Essen nachzudenken, wie das vorangehen soll und wie das auch in Zukunft Freude macht. Aber mir ist sehr wichtig bei all diesen Trends, dass die Traditionen nicht verloren gehen. Das ist, glaube ich, darauf müssen wir sehr achten, dass wir unsere also stellen Sie sich mal vor, hier in Schwaben ohne Maultasche.
Das ist die Kultur. Und dann, wenn die Spätzle noch weg wären.
Stellen Sie sich das mal vor, das wäre ja Weltuntergangsstimmung.
Das fröhliche Lachen gehört zum Markenzeichen bei Lea Linster. Sie haben in Ihrer Autobiografie geschrieben, ich lachte nicht viel als Kind, aber wenn, dann waren alle hin und weg. Wie haben Sie Ihr Lachen eingesetzt?
Also ich habe ja bis 10 Jahre fast nicht gelacht.
Wie kam das?
Ja, einfach so. Ich weiß nicht, ich war vielleicht ein motziges Kind so und habe auch alles komisch gefunden. Und vor allem die Erwachsenen, die habe ich so komisch gefunden, dass die so von uns Kindern was wollten, was sie selbst nicht imstande waren. Das konnte ich nie verstehen. Und dann hatte mein Vater, der hat immer gesagt, psst, sag's nicht, aber da wusste ich, dass es stimmt. Und dann habe ich gesehen, dass man nicht, mit Motzen kommt man nicht wirklich voran. Dann habe ich gesagt, versuch's mal mit Lachen und mit freundlich sein. Und dann habe ich so ein flagrantes Resultat gehabt, dass ich das beibehalten habe.
Ja. Was war das für eine Geschichte?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr richtig, welche ich da beschrieben habe, aber ich weiß, dass ich so eine Tante, die hat gedacht, ups, was ist jetzt geschehen?
Die plötzliche Veränderung.
Ja, die plötzliche Veränderung. Aber wenn man, ich sehe das ja auch bei Ihnen hier, Nicole, wenn Sie mich so anstrahlen und anlachen, das gibt mir ein so gutes Gefühl, dass ich hier alles erzählen kann.
Freut mich. Ja, dann fangen wir gleich mal mit der großen Kunst der Verführung an. Ja. Denn Lachen und Verführung gehören für Sie auch zusammen.
Inwiefern? Ja. Also, dass man die Leute so, ich werde gerne angemacht und ich mache die Leute auch gerne an. Also jetzt zu dem, was Freude macht und was man auch so machen kann. Und ich liebe das sehr, wenn jemand sich so von mir zu was verführen lässt, was er vorher gar nicht gekannt hat. Ich sage auch, manchmal musst du die Leute zu ihrem Glück zwingen.
Es gibt ja diesen Spruch, Essen ist der Sex und die Erotik des Alters.
Ja, wenn
sagen
man
Sie,
will.
Das ist so?
Ja. Aber es muss nicht alles immer das, was anders ersetzt werden. So, aber das stimmt. Also diese Gefühle, die man da, diese Glücksgefühle, die aufkommen. Und dann sage ich auch sehr gerne in meinem Restaurant, es gibt ja so Köche, die wollen, dass man das Essen so als Kunstwerk und alles sieht. Bei mir geht es vor allem darum, dass die Leute sich selber lieben. Bei meinem Essen, dass sie froh sind, dass sie überhaupt so viel schmecken können, dass sie das empfinden können, dass sie so viel, dass es sie glücklich macht. Das ist für mich der Höchste der Gefühle und das gibt mir etwas, das nehme ich auch wieder für mich auf. Und das macht mich vielleicht auch so munter. Ich bin auch munter, wenn ich es nicht bin. Ist ja witzig, gell?
Ja, war eine tolle Ausstrahlung, Sie strahlen die ganze Zeit, aber vielleicht können wir kurz bei diesem Thema bleiben, denn das scheint wirklich auch die Menschen anzusprechen. 2/3 haben bei einer Umfrage gesagt, ihnen ist es viel wichtiger, Mahlzeiten gemeinsam zu genießen für eine funktionierende Liebesbeziehung, viel wichtiger als beispielsweise der Spaß im Bett. Also das Essen scheint die Menschen einfach zusammenzuschweißen.
Ja, also für mich ist das auch so, dass das Allerschönste, was es gibt, ist so mit Leuten, mit einer Person, also die man, wo man einen wunderbaren Austausch hat und so, oder jemanden, den man sehr liebt, den so beim Essen zu erleben und gemeinsam sowas zu genießen, mag ich wirklich sehr gerne. Und auch mit Leuten, Freunde zusammen essen und wissen, jetzt gehen wir dahin, dann essen wir zusammen. Das ist für mich das. Das liebe ich über alles.
Und wenn wir jetzt ein Essen vor uns haben, wo sehen Sie die Sinnlichkeit auf dem Teller?
Ja, also also wenn man so zusammen isst, kann man auch die Sinnlichkeit des Tellers erhöhen. Ich glaube, das mache ich nicht so analytisch. Ich genieße, also ein Genießer analysiert nicht, der genießt. Und der lässt es wirken auf einen. Und wenn ein Teller so schön angerichtet ist und wenn die Parfums, wenn die stimmen und nicht eins das andere ausschließt, so, dann ist das schon ein wunderbares Gefühl, da brauche ich nicht viel zu sagen.
Na, vielleicht kriege ich trotzdem noch so ein paar Tipps aus Ihnen rausgeprockelt, Geheimtipps okay. Von Lea Linster. Wissen Sie, was bei Ihnen zu Hause gerade im Kühlschrank rumliegt?
Bei mir?
Ja.
Butter natürlich. Ich liebe Butter.
Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu Butter.
Ja,
Sie kurz erklären,
diese luxemburgische
warum.
Butter, die ist einfach die allerbeste für mich. Ich liebe die sehr. Ist nicht besonders. Also es ist diese Butter, die man normal kaufen kann. Wir haben nur eine und das ist die beste. Das liebe ich vielleicht auch sehr an ihr. Du kannst dich nicht irren. Es gibt nur die und die ist wunderbar. Die heißt La Rose. Also die Rose.
Und so viel Werbung müssen wir gar nicht machen ja. An dieser Stelle. Aber ich bin mir sicher, da ist nicht nur Butter bei Ihnen im Kühlschrank. Was liegt da noch?
Liegt auch noch guter Käse. Sehr guter. Der kommt übrigens hier aus der Gegend.
Ja. Wo kommt der her? Das
der
dürfen
vom,
Sie verraten.
Ja, vom Wolfram Schreier aus Singen. Der macht mir den.
Okay.
Der ist der Beste überhaupt.
Jetzt haben wir Butter, jetzt
und
haben wir Käse.
Ja, und dann mit dem Brot mache ich im Augenblick ein bisschen langsam. Aber wenn, dann meine Brötchen. Und weil irgendwo muss die Butter ja drauf. Ja, aber ich esse auch noch sehr gerne Spiegeleier. Ich mache mir ja nur Frühstück bei mir. Sonst bin ich ja im Restaurant oder unterwegs. Und ich liebe Spiegeleier auch.
Also so voll ist der Kühlschrank gar nicht.
Nein.
Aber Sie haben ein ganzes Rezeptbuch rausgebracht mit Rezepten, wenn man nämlich nichts zu Hause hat.
Ja.
Und Sie sagen auch Butter, Mehl, Zucker und noch ein paar verschrumpelte Äpfel hat man
ja. Meistens. Ja.
Was kriegt man daraus?
Ja, da kannst du dir wunderbare Pfannkuchen machen mit diesen Äpfeln drin. Die sind ja schon ein bisschen geschrumpelt, sind schon vorgegart. Die bleiben nicht so hart. Übrigens, wenn Äpfel schön schrumpeln, ist ein gutes Zeichen, denn das sind keine Botox-Äpfel. Die
ja. Sind
echt. Und dann kann man sich einen Kuchen backen. Manchmal backe ich mir auch, das habe ich sehr gerne. Also wenn ich sowas im Kühlschrank habe, mache ich mir sowas. Und wenn es nur zum Schlecken ist. Aber wenn man ein bisschen Fantasie hat, kann man mit dem, was man im Kühlschrank hat, wunderbare Sachen machen. Und dann ist man auch erstaunt, dass man mit so wenig sowas Gutes machen kann. Hier bei den Schwaben ist das ja sehr beliebt, denke ich. Ne?
Ja, kreativ zu sein.
Ich könnte einen Schwaben damit verführen.
Ganz bestimmt, bin ich mir sicher. Sie kochen wahrscheinlich auch dann gar nicht nach Rezept, oder? Sie lassen sich da leiten?
Nee, dann nicht.
Ja.
Dann geht's nicht. Aber ich weiß, die Sachen abzurufen. Gell? Ich weiß genau, ich habe die und die Produkte, dann weiß ich ungefähr, welche Rezepte oder was man damit machen kann und das Rezept plus minus so und dann auch etwas durch was anderes ersetzen, was sehr wichtig ist, wenn man nach Rezept kocht und etwas fehlt. Nicht deswegen das Rezept nicht machen, außer beim Rinderfilet fehlt dir das Rinderfilet, dann kannst du das nicht
wenn das Grundstück fehlt.
Wenn das Grundstück fehlt, geht
ja. Nicht.
Aber ansonsten kann man so richtig schön was ersetzen. Nachher ist man so froh, dass man das gemacht hat, dass man es fast noch besser findet als das Original. Und da lasse ich auch in meinen Rezepten immer den Leuten Freiraum. Das ist wichtig.
Ja, was ist das Neueste, was Sie gerade kreiert haben vielleicht?
Im Augenblick arbeite ich sehr an meinen Madeleines noch weiter, weil ich habe ja meine Madeleines, die mache ich schon seit über 30 Jahren, aber da versuche ich jetzt andere Geschmäcker reinzubringen. Da gibt es jetzt nur eins mit Schokolade.
Und ich habe gelesen, es gibt das Geheimnis Ihrer Beule. Sie haben eine ganz besondere Beule in den Madeleines.
Ja.
Wie kriegen Sie die Beule
rein? Die muss
sein.
Also wenn die Beule nicht richtig da steht, dann geht das gar nicht. Also viele glauben, das wäre nur bei mir wegen meinen Kurven so, aber das ist gar nicht wahr. Die Madeleines kopiert das nicht an ihrer Bäckerin. Die guckt das nicht da ab. Also es ist wie die Luft da reingeht. Also original macht man Backpulver rein, dann kommt diese Beule einfacher. Aber es ist durch die Form, weil in der Mitte mehr Teig ist als außen, dann bäckt das schon außen und der, was dann kondensiert, drückt das dann nach oben. Und die sucht sich frei, der Teig sucht sich einen Freiraum und da geht dann nach oben. Und wenn die Beule schön steht, dann ist sie perfekt.
Sie mussten im Leben auch Rückschläge hinnehmen. Sie haben mal gesagt, Sie haben sich privat als auch beruflich auf den Falschen eingelassen. Welche Folgen hatte das?
ja, dass du alles neu überdenken musst. Und dann, was ich nicht schlecht finde, wenn so ein Rückschlag kommt, dann plötzlich wird man sich bewusst, was einem wirklich wichtig ist. Denn wenn die Sachen so sind, das ist Wichtiges und Unwichtiges oder weniger wichtig, und man ist sich nicht immer der Sache bewusst. Aber wenn dann sowas kommt, dann plötzlich, dann habe ich mich aber mit aller Kraft und Macht wieder eingesetzt, um alles wieder ins Lot zu kriegen. Und das ist mir dann auch gelungen. Also, und heute bereue ich das gar nicht. Das hat mich stärker gemacht.
Das kann ja auch erden, aber es kostet dann umso mehr Kraft.
Ja.
Und Sie hatten, glaube ich, auch ein gemeinsames Restaurant. Das ging dann alles in die Brüche.
Ja, also es war nicht so gemeint. Der Erfolg wäre gemeinsam gewesen, die Kosten waren für mich. Also so viel Gemeinsamkeit war dann auch nicht da. Aber und ich denke heute noch immer dran, also es wäre schade gewesen, ich hätte diese Erfahrung nicht gemacht. Weil ich so zu denen gehöre, die sich sowas ausdenken. Und dann muss es auch irgendwie mal gemacht werden. Denn sonst spiele ich zu lange mit dem Gedanken, sowas zu tun. Also ich bin da rausgekommen und noch heute, man kriegt auch so eine gewisse Dankbarkeit dafür. Jetzt bin ich aber auch sehr dankbar, dass das mir gelungen war. Und ich bin, und diese Kraft, also Kraft hat man ja auch manchmal, wenn man sie aufbringen muss. Man ist sich nicht immer bewusst, wie viel Kraft man eigentlich hat, aber wenn man sie mal alle wirklich braucht, dann kommt sie. Und ja, also.
Macht dann auch stark natürlich.
Ja, ist eine gute, also das ist, die Franzosen haben so einen schönen Spruch, die sagen, das ist das Gute am Schlechten. Und das mag ich, dieses Gute im Schlechten, das gefällt mir manchmal, weil man hat ja Angst da vor diesen Sachen. Auch man hat Angst, Entscheidungen zu treffen, das könnte so ausgehen. Aber schlimmer ist ja noch, keine Entscheidung zu treffen.
Ihr Sohn Louis ist inzwischen auch ins Geschäft eingestiegen. Welche Eigenschaften von sich selbst erkennen Sie in ihm?
Also das Schönste an meinem Louis ist, er kann auch schön lachen. Also wenn er einen so anschaut und lacht, gibt er einem ein wunderbares Gefühl. Und er hat diesen Gaumen. Da freue ich mich über alles dafür. Und er wurde ja auch, sein Gaumen, der war ja hexerscheinisch ja mal angeboren, wie bei mir auch, und wurde auch gut geübt. Also er konnte gut üben und trainieren. Und Louis liebt es, in schöne Restaurants zu gehen und schöne Hotels. Und wenn er kocht, das ist so zauberhaft. Er lässt nicht locker, bis der Geschmack genauso ist, wie er ihn haben möchte.
Da sieht man richtig Ihren Stolz in den Augen. Und der Vater, Francis, ich hatte gelesen, der arbeitet inzwischen auch im Restaurant mit. Ist das richtig
so? Nee, aber schon nicht mehr. Das geht ja so. Ich war ja nie verheiratet und der Francis, dem habe ich immer gewünscht, dass er eine normale, gute Frau heiratet. Hat er auch gemacht und das ist ihm auch sehr gut gelungen. Da sind wir alle froh dafür. Aber was Louis auch von seinem Vater hat, darüber freue ich mich ganz besonders, ist dieser, hat einen guten Bezug zu Weinen. Wir haben einen sehr schönen Weinkeller und Louis liebt den und weiß auch richtig professionell damit umzugehen. Und das gefällt mir sehr gut. Er hat auch, also wenn ich mehr auf Essen konzentriert war, Louis ist auch auf Weine konzentriert. Und dann sage ich ihm immer, das hast du von deinem Vater.
Und es war eben schön zu sehen, der letzte Anruf vor der Sendung war nämlich noch Ihr Sohn, der, glaube ich, noch Absprachen getroffen hat, was alles zu tun ist.
Ich gefragt, wie es gestern Abend war bei all den Geschichten.
Bei der Nacht der Sterne in Stuttgart.
Ja.
Wollte natürlich wissen.
Ja, erzähle ich ihm alles. Ja.
Und Sie sind zusammen mit dem Richtigen hat es dann im zweiten Anlauf geklappt, so rum muss ich sagen, ne?
Ja, also, ja. Also Sam ist ja meine Liebe, die ist 42, der ist älter wie mein Stern, also 42 Jahre. Sam ist der Einzige, der genau weiß, wer ich bin, der hat mich vorher gekannt, gell? Und das macht mir natürlich Riesenspaß und den gibt's noch immer und der ist noch immer Number One, ja.
Dennoch führen Sie eine Fernbeziehung, er ist in Amerika. Wie oft sehen Sie sich?
Ja, eigentlich zu selten, aber wir haben uns jetzt versprochen, dass wir das mal ändern werden. Jetzt, wo Louis ein bisschen, wo Louis das Geschäft ja mitmacht, werde ich ja vielleicht ein bisschen besser mehr Zeit bekommen, um so
das
kleine...
Das glauben Sie. Sie haben von Plänen für die Zukunft erzählt. Müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Lea Linster, luxemburgische Sterneköchin. Und wenn wir über Luxemburg und was Typisches sprechen, also mir fallen diese Luxemburgerli ein, sind die überhaupt typisch luxemburgisch?
Ja, ich weiß, das sind ja wie die Macarons.
Ja,
die hat einen Luxemburger, der bei Sprüngli war in Zürich und der hat die damals so gemacht für die. Und dann haben die Luxemburgerli genannt. Mag ich auch sehr gerne. Ich mag natürlich meine Madeleines noch lieber.
Na, müssen Sie jetzt sagen an dieser Stelle.
Aber Luxemburg ist für mich vor allem unsere Suppe, unsere Bohnenschlupf.
Bohnenschlupf, ist das luxemburgische Nationalgericht?
Nein, das Nationalgericht, das ist ja dann Hauptgericht, das ist dieser Schweinenacken mit Saubohnen.
Das klingt jetzt ziemlich deftig.
Ja, klingt ziemlich saumäßig. Aber das ist wunderbar. Und als ich jetzt in Japan war, war das Erste, was ich bei so einem großartigen Koch zu essen bekommen habe, eine Saubohne. Dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, dass eine einzige, dass eine Saubohne so gut sein kann. Und die haben wir in unserem Nationalgericht, habe ich dem natürlich erzählt, die mussten da lachen auch. Das war so toll. Na ja, es geht nur darum, wie du die Saubohne präsentierst, dann wird es zum Juwel. Und so ist alles. Und diese Bohnenschlupf.
Genau, ja. Da wollte ich gerade drauf zurückkommen. Bohnenschlupf ist was?
Das habe ich mit den grünen Bohnen gemacht, also diese Stangenbohnen.
Ja.
Und da darf nichts rein, also alles darf rein, was weiß und grün ist. Also nicht alles, aber so grüne Bohnen und dann Zwiebeln und Kartoffeln und Sellerie vor allem und Porree. Und damit mache ich eine so gute Suppe. Dann kommt noch eine Mettwurst rein. Oh, und wenn dir ein bisschen, also wenn du denkst, dein Herz ist ein bisschen verkühlt und du isst so eine Suppe, dann bist du so voll im Leben wieder dabei und dann kannst du alles wieder lieben und dann gibst du als Dessert meine Madeleine. Ja, das möchte ich noch realisieren auch. Mhm. Mhm.
Sie haben aber auch große Pläne. Ich habe mal gelesen, Sie wollten in Berlin ein Restaurant aufmachen.
Ja, am liebsten überall hier in Deutschland, weil ihr mich so liebt. Das genieße ich derart, dass ich viel näher an euch dran sein will. Aber es ist alles immer dann auch verbunden mit sehr viel Komplikationen und Arbeit und Abhängigkeit und so. Und das macht mir dann trotzdem ein bisschen Angst. Aber ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich so, dass ich zu erreichen bin, so ein Online-Shop würde mir sehr gut gefallen.
Der nächste
Plan. Da kann man sich die Suppe bestellen oder die Madeleines oder so.
Weltweit vernetzen dann natürlich auch.
Ja.
Aber gibt es auch Pläne fürs Ausland? Also wenn Sie sagen, ja, Deutschland, Sie sind viel in Amerika unterwegs.
Ja, also in Amerika ist natürlich, wo ich ein bisschen mich verwöhnen lassen möchte von meinem Sam. Das ist natürlich klar. Ein klarer Fall, habe ich so einen Hang da dazu. Aber ich liebe Deutschland auch sehr. Und wenn ich sowas überlege überhaupt, ist Deutschland natürlich mein erstes Land. Also manchmal denke ich, also wir haben in Luxemburg, gibt es einen Freund, der sagt immer so schön, Lea, das Allerschönste war, dass die Deutschen gesagt haben, unsere Lea kocht für die Hochzeit.
Und dann beim Großherzog.
Ja, das war so schön, dass die Deutschen sagen, unsere Lea.
Ja.
Und ich bin so gerne eure Lea hier.
Das merkt man auch an den Reaktionen der SWR1-Hörer. Viele Fans, die schreiben, aber vielleicht können Sie auch Bastian Graf aus Mannheim direkt eine Antwort geben. Der möchte nämlich gerne wissen, wie sieht es denn mit Ausbildungsmöglichkeiten bei Lea Linster aus? Was sind die Voraussetzungen? Was muss man mitbringen?
Ja, also vor allem muss man mitbringen, dass man will und dass man das mit dem Kochen musst du es lieben und wollen. Das ist schon mal das Allererste und ein bisschen Durchhaltevermögen. Aber auch sonst eigentlich nichts. Und mein Sohn, der Louis, hat gesagt, Mama, und wenn du schon dahin gehst, guck zu, dass du uns ein paar gute Leute da mitbringst.
Das heißt, sie suchen auch, weil die Fachkräfte werden händeringend gerade im Kochbereich gesucht.
Ja. Und dann habe ich gesagt, darf es auch ein Mädchen sein? Da sagt er, ja klar, darf es auch ein Mädchen sein. Und das würde mir sehr viel Freude machen, wenn sich Leute melden würden, die bei uns arbeiten wollen, aber auch gerne als Azubi. Er hat übrigens das deutsche Wort Azubi gebraucht und nicht Lehrling. Also das richtige Wort.
Müssen wir natürlich noch wissen, wie streng ist Lea Linster als Chefin?
Ja, also der Louis ist, wir sind nicht so streng. Wir sind streng, was Qualität angeht, aber nicht mit dem Menschen so an sich, weil das ist ein kreativer Beruf. Und wenn du da zu viel Strenge gibst, dann geht das auf Kosten der Kreativität. Und ich möchte beides lebendig behalten, also Kreativität und Qualität und dass man froh sein kann in dem Beruf. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Wobei das auch nicht heißen will, wenn ich den kleinen Finger gebe, dass man mir alles da rausnimmt.
Die Strenge gehört dazu.
Ja. Also ein bisschen Strenge. Ja, ohne Strenge kommt nie, wie habe ich gesagt, also Kreativität braucht es, um etwas wohin zu kriegen und Strenge braucht es, um es doch zu halten.
Wir könnten den ganzen Tag noch sprechen. Unsere Zeit ist leider vorbei. Ich sage herzlichen Dank, Lea Linster, heute Vormittag.
Eins gehört.